der schafft dem Pferd ein Gefühl von, ah ja, okay, hier bin ich zu Hause, hier ist jemand, der mich versteht. Und jeder, der das schon mal geschafft hat, merkt eigentlich, wie dankbar Pferde dafür sind, wenn man sie auf einmal versteht. Wenn sie nicht das Gefühl haben, man lebt in zwei Welten, sondern du musst halt in seine Welt eintauchen. Er wird nie in deine eintauchen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Welcome back zum zweiten Teil mit Raphael Disri. Hallo Raphael.
Hi, Entschuldigung.
Vorhin habe ich mich die ganze Zeit versprochen. Endlich passiert es auch dir mal als Media-Pro.
Ja, hallo. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr. Wir haben dich ja im ersten Teil ein bisschen kennengelernt, deinen Werdegang. Und jetzt kommt natürlich die größte Frage aller Fragen. Ich weiß, du bist Western angehaucht durch deinen Vater und durch deine Aufenthalte in den USA. Aber wie würdest du deine Reitweise beschreiben?
Gute Frage. Ich kann sie dir selber gar nicht definieren, wenn ich ehrlich bin. Bei mir dreht sich auch alles in meinem Kopf gar nicht mehr um die Reitweise, sondern um Pferde verstehen, Menschen helfen, Pferde zu verstehen oder die Brücke zu erschaffen oder warum ist da ein Problem in der Kommunikation? Wie kann ich mein Pferd motivieren, begeistern für seine Aufgaben? Wie kann ich ihn animieren, besser zu werden? Welche Aufgabe du dann am Ende reitest oder was ist für mich momentan in meiner Phase auf jeden Fall recht unspektakulär, interessiert mich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht Wert lege darauf, dass die Aufgaben gut ausgeführt werden, im Gegenteil, aber es ist nicht das Hauptziel, irgendeiner Disziplin gerecht zu werden. Das würde mich eher begrenzen in meiner momentanen Entwicklung, wie ich mich so fühle.
Was gibt es denn für uns als Laien, muss ich jetzt mal aufklären,
Was
für Reitweisen gibt es denn normalerweise in Spanien?
In Spanien. Ja, das ist so ein Thema, wo auch wirklich viele Geister sich scheiden. Ich selber blicke zum Teil auch nicht wirklich durch. Was heißt das? Der eine sagt so, der andere sagt so. Du kommst zu einem Trainer hier in Spanien, der sagt, der macht das, jenes, hier und da. Grundlegend gibt es aber für mich drei Reitweisen in Spanien. Es gibt einmal die klassische Reitweise, also so ähnlich oder ziemlich genau wie in Deutschland. Die wird sehr stark praktiziert. Dann gibt es dieses spanische Reiten. Der eine sagt, das ist Doma Vaquera, der andere sagt, das ist irgendwas anderes. Für mich ist es ein Dressurreiten, was barock angehaucht ist. Finde ich so, trifft die Beschreibung spanisches Reiten für mich auf jeden Fall am besten. Also es sind sehr barocke Pferde, die dressurmäßig schon ausgebildet werden, aber dann halt auch barocke Elemente mit einbauen. Das wäre jetzt für mich das spanische Reiten. Und dann gibt es noch das Doma Vaquera, was einen ganz anderen Werdegang hat, eine ganz andere Wurzel. Es kombiniert zwar natürlich auch wieder ein bisschen das klassische Element mit, wenn man will, Westernreiten, wenn man vom Ursprung sieht, obwohl eigentlich ist Westernreiten der Ursprung von der Doma Vaquera. Hin aber her, also sie haben einen ähnlichen Ursprung. Und ja, diese Reitweise Doma Vaquera ist die traditionellste und kombiniert für mich einfach sehr schön diese beiden Welten. Dieses Arbeitsreitweise ist sie ja durch und durch. Und aber eben auch viel heutzutage die Elemente der Dressur werden mit eingebaut, gerade in diesem Vorführung auf dem Campo, also draußen in der Natur, wenn der Hirte, die es heutzutage noch gibt, arbeitet, weniger Dressurelemente. In den Shows, in den Vorführungen siehst du das immer mehr und machen eine schöne harmonische Kombi daraus, finde ich sehr schön.
Ja, ich war mit meinem Vater mal aus Zufall und meinen Schwestern in Flipflop und Shorts wie so ein richtiger Touri am Doma Vaquera Turnier. Und da sind ja alle rausgeputzt, als ob sie zu der Taufe ihres Kindes gehen gefühlt. Ne? Also der Wahnsinn. Die Spanier sind ja wirklich sehr stolz. Die Frauen in Kleidern, High Heels, aber mir sind das leider sehr aufgefallen. Aber vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, ich habe da diese, ja, das ist ja eine Drywork fast gesehen, finde ich.
Genau, also, auf jeden Fall.
Vielleicht willst du einmal kurz den Laien erzählen, was macht ein Doma Vaquera auf einem Turnier, auf einem Wettkampf?
Ja, es ist eigentlich wie eine Reining oder Drywork. Es ist die Elemente, die du draußen in der Natur brauchst, in Perfektion, in Harmonie mit dem Pferd vorgestellt und ausgeführt.
Das heißt einhändig auch?
Ne? Einhändig auf jeden Fall, weil du musst ja mit der anderen Hand die Garrotscha führen oder was sonst du für ein Arbeitsgerät in der Hand hast. Und ja, die verschiedenen Aufgaben ist aber auch wie beim Reining wurden ein bisschen ins Absurdum getrieben, weil so stark wird es in der Natur natürlich nicht mehr benutzt.
Es ist eher eine Kunstform, genau. Das Turnierreiten kann man
ja
sagen.
Ja,
ne?
Ja.
Und was sind da die einzelnen Manöver? Bei uns spricht man ja von Manövern und ich fand das sehr ähnlich. Vielleicht willst du das einmal erklären?
Ja, die pragmatischen Manöver wären für mich auf jeden Fall der Stopp. Media Vuelta haben es wieder nicht. Sliding Stop, Rollback, die Pirouetten, Traversalen, Galopp, Wechsel. Das eben, es ist einer Reining wirklich sehr, sehr ähnlich.
Kein Trab, ne? Alles Schritt und Galopp?
Ja.
Und dieser Stoff, also die halten ja wirklich an und ziehen auch 1-2 Meter, wie ein Cowhorse eher als ein Reining-Pferd. Ne?
Genau.
Und diese Media Volta ist ja wie ein Rollback, nur halt ganz nach oben gesprungen. Ja. Ne? Beim Westernpferd ist das viel flacher gesprungen.
Genau.
Ganz nach oben. Ist das denn mit dem ganz nach oben und echt praktikabel am Rind? Verlierst du da nicht Zeit?
Eben, also diese, das ist einer der größten Unterschiede, finde ich, dass der Rollback viel, viel schneller ist und effektiver am Rind. Und bei der Dauerkehr heißt es eher, ja, es geht mir um diese Präsentation. Da sind wir wieder bei ein bisschen vielleicht auch dieses Stolz, sein Pferd präsentieren. Mhm. Und der Aufbau ist dadurch ganz anders.
Mhm. Showreiten ist ja bei uns im Westernsport auch so.
Genau.
Auch mit seinem Stoff von 20 Meter braucht auch kein Mensch im echten Leben. Ne? Also ja, auch eine Show. Ne? Aber ich fand es super beeindruckend, weil ich habe es noch nie gesehen. Und es ist ja das, was das Pferd da alles kann in Showform, ist die Grundlage, um es dann am Rind zu arbeiten. Ne? So kann
genau.
man ja sagen.
Aber insgesamt gut gerittene Domavakera-Pferde sind sehr rittige Pferde, sehr durchlässige Pferde. Man sieht natürlich auch anderes. Jeder, der mal beim Turnier war, kann das sicherlich bestätigen. Aber das ist ja, glaube ich, fast in jeder Reitweise so. Aber ich kenne ein paar sehr gute Domavakera-Reiter und bin die Pferde auch geritten. Und ich muss sagen, Hut ab. Also das ist schon eine Reitweise, die auch Sinn und Verstand hat. In der breiten Masse würde ich sagen, eher nicht. Aber hier und da triffst du auf Reiter und Pferdekombis, die wirklich auf sehr hohem Niveau reiten und auch diese Dressurelemente perfekt beherrschen, die Arbeitsmanöver auch. Also ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Ist leider halt ein sehr kleiner Kern, ne? Der expandiert auch sehr schlecht leider.
Ja, aber ist ja beim Grand Prix Reiten oder beim Leistungssport Reining oder auch Superhaus oder Western Riding, dieses ganz hohe ist ja immer sehr dünn, weil es ist ja ein sehr langer Weg von Ausbildung von Pferd und Reiter, wo viele Reiter einfach niemals hinkommen werden. Was auch nicht schlimm ist, wo man wirklich sehr viel Training investieren muss und was dann doch eher den Profis vielleicht überlassen ist.
Ja.
Freizeitreiter schon schwer, was aber nicht degradierend ist. Ich finde es immer schön, wenn Leute lernen möchten mit dem Pferd. Ne?
Ja, was ich meinte, ist aber mehr, dass die Bevölkerung, also die Zahl an Menschen, die nicht Profis sind, die nehmen die Reitweise jetzt auch nicht so gerne an, witzigerweise. Also du triffst wenig Domavakera-Reiter außerhalb von jetzt hier Andalusien, die das so hobbymäßig machen.
Ja, weil vielleicht jedes Land seine eigenen Steckenpferde hat, so einen Sport.
Vielleicht das.
Ja.
Also eben, Western findest du ja überall auf dem Planeten.
Ja, das stimmt. Dressur und Springen mittlerweile, also auch.
Auch, ja, und Domavakera irgendwie nicht.
Ich war ja auf dem Domavakera-Turnier und ich habe, jetzt kommt die nächste große Frage, keine reinrassigen Spanier da gesehen. Also der reinrassige Spanier ist ja der pura Rasa Española, korrekt? Mhm. Spanier nennt man ja, oder Andalusier sind die hier gezüchteten Pferde. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen durch das Rassenbild führen. Also pura Rasa Española ist der reinrassige Spanier.
Genau.
Dann haben wir den Lusitano, der kommt aus Portugal.
Genau.
Und dann haben wir die Kreuzung, da haben wir Hispano-Araber.
Genau.
Das ist Spanier mit Araber.
Genau.
Dann haben wir die Azteker.
Die hast du hier in Spanien fast nicht, aber ja, die gibt es auch.
Das ist Quarter mit Spanier.
Ja.
Was du zum Teil züchtest, Quarter mit Lusitano, gibt es einen Begriff für?
Habe ich mir noch nicht schlau gemacht, aber ich würde, wenn würde ich es auch Aztek nennen, okay. Aber wirklich schlau gemacht habe ich mich da leider wirklich nicht.
Aber auf diesem Turnier waren gefühlt extreme Mixte. Da war kein... Also war einer, der sah aus wie ein Spanier mit einer Quarter-Hinterhand, Spanier-Schulter und Araber-Kopf. Also die kreuzen ja wirklich, sind auch voll gut und warm gut, die kreuzen
genau,
wirklich.
Genau, das sind diese Tres Sangres, die gerne benutzt werden. Für Domavakera nimmst du immer Kreuzungen, weil die reinen Spanier sind zu träge für die Domavakera. Also es gibt neue Züchtungen, die sind etwas sportlicher hier und da, die werden auch eingesetzt. Auch bei der Working Equitation habe ich jetzt mittlerweile ein paar reinrassige Spanier gesehen und da müssen die ja auch relativ sportlich sein, die Burschen. Aber am beliebtesten seit Jahrhunderten, würde ich sagen, ist diese Kreuzung. Diese drei Pferde werden immer gerne gekreuzt in verschiedenen Proportionen. Das ist der Spanier, das englische Vollgelot und der Araber.
Mhm.
Diese drei Pferde werden in verschiedenen Proportionen gekreuzt. Der eine mag es mehr so, der andere so. Der eine will wieder größer, mehr Vollgelot. Der andere will wieder mehr Kraft, mehr Spanier, mehr Nerven, mehr Araber, ne? Also mehr Temperament. Und damit spielen die immer. Das sind so die... Und dadurch kommt eben... Alles raus, was du dir vorstellen kannst. Und wenn einer gut ist, dann wird er halt für die Zucht weiter benutzt. Und dann hat er vielleicht so und so viel Prozent von dem, von dem, von dem. Das wird wieder vermischt mit neuen, die auch wieder so und so viel Prozent von dem anderen Zeug haben.
Haben die Papiere? Gibt es da einen Verband für? Oder ist das ist auch total egal, das Arbeitspferd.
Ja. Mhm.
Gutes Pferd braucht kein Papier.
Sozusagen. Auf jeden Fall bei der Domavakera spielt das gar keine Rolle.
Okay, weil das ist so, als deutscher Tourist denkt man irgendwie, das sind alles Spanier, aber wurden wir eines Besseren belehrt.
Genau.
Arbeitspferde.
Gar nicht. Also die Arbeitspferde, deswegen spanische Reiten mit dem spanischen Pferd ist für mich eben nicht Domavakera. Aber Das ist halt
wofür wurde denn der Pura Raza Espanol gezüchtet dann? Was sind so die Merkmale dieses Pferdes?
Ich glaube, das definiert die spanische Hofreitschule ganz gut. Ne? Schon so eher fürs Barocke.
Mhm.
Ne? Und ja, dieses spanische Reiten ist für mich diese Mischung aus Dressur und Barockreiten und mehr Aufrichtung haben die Pferde. Ne? Sie haben mehr Behang, da wird mehr auf diese ganze Optik, auf diese Präsentation des Pferdes geachtet.
Mhm.
Eher so eine, wenn man geschichtlich zurückblickt, vom Hofe, ne? So ein bisschen auch repräsentieren.
Mhm.
Das war, glaube ich, lange so das tragende Element in dieser Zucht.
Mhm.
Dadurch hat es auch so schöne Pferde. Das war nie die Arbeitsreitweise bei den spanischen Pferden. Jetzt fängt es an, die Selektion Richtungs Arbeitsreitweise. Und so wird ein paar neue Züchter haben jetzt wirklich gute Arbeitspferde bei den Spaniern.
Mhm.
Aber wir wissen es ja, beim Züchten, das dauert. Ja,
also. Dürfen die dann englisches Vollblut reinkreuzen zum Veredeln? Weißt du das?
Ja, dürfen sie zum Teil schon, doch. Aber ich bitte nicht, wie viel.
Okay,
also ich habe schon Papiere gesehen, da waren auf jeden Fall englisches Vollblut drauf.
Mhm.
Aber wie viel Prozent das genau sind, das kann ich nicht sagen.
Was ist denn für dich so der große Unterschied zwischen einem Quarter Horse und einem spanischen Pferd? Jetzt mal so deine Pferde angesehen. Was würdest du sagen, ist so der, im Positiven wie im Negativen? Was haben sie vielleicht ähnlich und was ist total unterschiedlich?
Ich mag es, wie spanische Pferde bocken.
Ja, nicht und bergauf, die klappen nicht so weg, sag ich
genau.
Mal. Quarter klappt weg und du liegst im Dreck. Ne?
Ja, also Quarter ist viel quäliger, hast mehr zu tun. Der Spanier ist wie so ein Schaukelschiff, der auf einmal anfängt, ein bisschen heftiger zu schaukeln. Ne? Und dann ist auch schon wieder vorbei. Und ja, eben, es kommt darauf an, was du reiten willst. Möchtest du eher so ein bisschen dressurmäßig, barock reiten, nimm den Spanier. Das heißt nicht, dass du es mit dem Quarter nicht kannst, aber er hat die besseren Voraussetzungen. Willst du ein bisschen mit den Rindern spielen, ein bisschen arbeitsreitmäßig reiten, dann nimm den Quarter.
Mhm.
Also ich finde wirklich, beide Pferde haben ihre Vorzüge, ihre Vorteile. Es liegt wirklich nur daran, was machst du lieber, was macht dir mehr Spaß, was liegt dir mehr. Und es klappt auch meistens nicht, den einen zu überreden, das andere zu machen.
Mhm.
Funktioniert nicht, finde ich.
Mhm.
Wie gesagt, gibt solche und solche Quarter und solche Spanier, da wird es sicher klappen, aber insgesamt sollte jeder noch heutzutage, wie die Zucht ist, bei seinen Sachen bleiben. Und das finde ich auch gut so. Ich finde es schön, dass man so Optionen hat, dass nicht alle Pferde doch gleich sind.
Ist denn für einen Laien gesagt, kann man sagen, dass Lusitanos und PAEs Working Equitation dressurmäßig ähnlich zu reiten sind, aber am Rind wahrscheinlich der Lusitano dann besser ist, weil er da mehr für gezüchtet ist als im PAE? Kann man das so sagen?
Ich habe noch nie so PAE wirklich am Rind gesehen, deswegen kann ich nicht sagen. Aber Lusitanos habe ich viel am Rind gesehen, also würde ich sagen, ja.
Beantwortet die Frage dann schon ein bisschen, weil das war mir jetzt auch so neu, aber
ja.
Wenn man mehr drüber nachdenkt. Also kann man so ein bisschen sagen, PAE ist gerade die sehr schöne, so ein bisschen mehr Richtung Showlinie anstatt Richtung Arbeitslinie, wenn man das so simpel erklären möchte.
Ja, so sind so repräsentative Pferde, die ja sehr schön sind. Die haben diese Aufgabe, sich zu präsentieren, den Reiter zu präsentieren, was herzugeben. Ne? So,
schön auszusehen.
Ja.
Deswegen habe ich ja jetzt auch einen. Der hat eine schöne lange Mähne, sieht immer schön drauf aus.
Hat Vorteile.
Ja, genau. Und was natürlich der Riesenunterschied ist, ist die Aufrichtung. Und ich finde immer, ich sage immer aus Spaß, die Spanier können nichts, aber Seitengänge. Also das hört sich immer doof an, aber die haben irgendwie gefühlt so einen anderen Takt wie ein Quarter, was Seitengänge und so.
Ja,
kannst
du das bestätigen? Ja, ich habe gedacht, du meinst jetzt mit Lusitano, würde ich sagen, naja, aber mit Quarter, ja, Gottes Willen, es ist wie Tag und Nacht.
Ja, ne? Also es ist viel einfacher mit den Seitengängen.
Ja. Das ist halt so. Irgendwo hat sich die Zucht ja natürlich auch selektiv dort entwickelt. Und das war halt natürlich schon immer ein Teil von dieser ganzen Reitweise. Nicht die Arbeitsreitweise, aber dieses Barocke, das ganze dressurlastige Reiten war schon immer stark vertreten und dadurch merkt man das natürlich schon. Ja.
Und wie fangt ihr mit euren Jungpferden? Und ich finde, also ich persönlich kann es auch eigentlich sagen, mit schwachen Reitern. Fangt ihr die erstmal am losen Zügel an, egal ob Western oder spanisches Pferd? Oder holt ihr die spanische schon gleich höher und mehr in Anlehnung? Oder macht ihr da einen Unterschied am Anfang?
Bei den Reitern oder bei den Pferden?
Bei den Jungpferden, wenn man Jungpferde anreitet.
Beim Jungpferde anreiten mache ich noch keinen Unterschied, nee. Nicht wirklich. Ich probiere am Anfang eher so zu reiten, dass das Jungpferd seine eigene Balance findet und seine eigene Aufrichtung erstmal. Das Einzige, was mir wichtig ist am Anfang, wenn ich was kurz fordere, dass er reagiert, aber er muss es ja eh noch nicht konstant halten.
Mhm.
Also ich frage nur kurz nach, willst du nachgeben, willst du dich biegen, zack, zack. Und dann lasse ich ihn wieder in Ruhe und in der Zwischenphase gucke ich einfach, dass er seine Balance findet auf den Zirkeln, auf den Geraden, dass er sich da ein bisschen ausbalanciert. Und später dann suche ich, und da ist es mir eigentlich auch egal, welche Rasse das Pferd hat, die ideale Balance zwischen seiner Aufrichtung und seiner Hals, wenn er sich quasi trägt, wie sagt man, mit seiner Versammlung im Hals und in den Körper, wenn du das kombinierst, hast du ja immer einen idealen Schwingmoment, finde ich. Also die Versammlung im Hals und im Körper, wenn du die ideal aufeinander abstimmst, hast du irgendwann diesen idealen Moment, wo die Pferde einfach am besten schwingen und laufen. Mhm. Und beim einen ist es ein bisschen höher, beim anderen ein bisschen tiefer. Und auch nicht alle Quarter, wie wir wissen, sind ja gleich gebaut. Der eine muss ein bisschen höher reiten, der andere tiefer. Die neuen Traininglinien, wenn du die höher reiten willst, dann laufen die auch nicht mehr so schön. Und umgekehrt gibt es Cowhorses, die sind den ganzen Tag mit der Nase im Wind. Und bei den Spaniern ist es nicht so dramatisch, aber doch auch hast du Unterschiede, wo sie am besten optimal laufen. Du merkst es einfach, finde ich, am besten, finde ich, merkst du die komplette Versammlung im Pferd, ob sie optimal ist, an seinem Schwungbild. Ne? Wie er schön schwingt, wie sein ganzer Körper sich unter dir bewegt, während du reitest. Mhm. Fangen sie an, Stacksig zu laufen, bist du zu hart, also zu viel fordern, fangen sie an zu schlappen, bist zu wenig. Und irgendwann gibt es wie so ein, ne, so ein Knoten, der aufgeht und auf einmal schwingt er unter dir. Mhm. Und deswegen, bis dahin ist mir auch egal, ob du jetzt Quarter bist oder Spanier oder Vollblut, irrelevant. Das ist das, was wir vorhin meinten, dass diese Reitweisen, wenn man für mich zu sehr in Reitweisen denkt, einfach das Gesamtbild vielleicht für mich auf jeden Fall außer Augen verliert. Es ist egal, welche Reitweise du reitest. Für mich, für diese Aspekte, die einfach nur Anatomie des Pferdes sind und ja, dein Pferd muss dich verstehen, es muss locker sein, es muss entspannt unter dir arbeiten, es muss gerne arbeiten. Punkt. Ob du das Western nennen willst oder Dressur oder Domarakera, kannst du gerne machen, aber juckt das Pferd nicht.
Ja, gutes Reiten gibt es ja überall. Ne? Also es gibt ja ein gutes und schlechtes Reiten, sagt mein Vater immer, ist ja auch so. Nur ich selber, ich habe ja diesen Spanier seit anderthalb Jahren und für mich ist Aufrichtung neu. Ne? Ich bin wirklich Western-Mädchen von der ersten Stunde. Ich mache die rund, ich erzeuge einen positiven Spannungsbogen, dann sollen die den halten, aber ich schmeiße auch zwischendurch mal die Zügel weg, übertrieben gesagt. Wir wollen ja zum Slack kommen. Und das geht ja in der Aufrichtung nicht. Wenn du die loslässt, fallen die runter.
Ja.
Und jetzt habe ich diesen jungen Spanier und der läuft schön vorwärts abwärts, wenn ich lang lasse. Und ich habe, um es mir jetzt leicht zu machen, weil ich da unerfahren bin, habe ich gesagt, am langen Zügel darf der vorwärts abwärts laufen und wenn ich ihn aufnehme, soll er ein bisschen hochkommen. Was für ihn aber nicht hoch ist, sondern natürlich. Ne? Und das ist für mich gerade so ein bisschen die schwierige Phase. Erstmal ist der wahrscheinlich einen Tacken zu weich. Wir Westernreiter, ne? Also diese ständige Verbindung zum Pferdemaul fällt mir schwer, aber ich habe ihn jetzt ein bisschen hochgeholt und da stabilisiert, aber ich habe es halt schon öfters mal, dass der ein bisschen zu weich und zu eng wird, weil ich halt vom Gefühl als Westernreiter, ich möchte dieses ganz Leichte und Weiche, ne? Und das finde ich sehr schwer in der Aufrichtung, gerade wenn das Pferd noch nicht ganz stark ist, zu halten. Ist ja auch anstrengend für den Körper vom Pferd, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, da hilft es natürlich, wenn man beidseitig irgendwie ein bisschen aufgewachsen ist. Man muss nicht viel umdenken, wenn ich jetzt von mir aus gehe, aber schon ein bisschen umdenken. Also man muss natürlich, ich setze mich auch anders hin. Also ich sitze anders im, auf dem spanischen Pferd, sag ich mal, als wenn ich auf dem Westernpferd sitze.
Und zwar, das darfst du gerne mal bildlich erklären, dass ich das wieder vorstellen kann.
Bildlich, ich sitze, beim Western habe ich immer so eine leichte, ich will nicht sagen Vorlage, aber ich bin ein bisschen so mehr nach vorne gerichtet beim Reiten. Eher, dass das Pferd vor mir, ne, und dass ich irgendwie ein bisschen schicke, oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber du weißt, du kennst es ja, ne, beim Western, man ist immer gerne vorne mit dem Körper und mit den Händen. Und beim spanischen Reiten richte ich mich auf, suche den höchsten Punkt von meinem Kopf, also dass mein Kopf der höchste Punkt ist, hinsichtlich, dass mein Körper sich so ausbalanciert, dass ich nicht höher sein könnte mit dem Kopf. Also, dass ich wirklich sehr gerade und aufrecht sitze. Die Zügel nehme ich etwas höher, also meine Ellbogen sind etwas mehr angewinkelt und mein Sitz geht automatisch dadurch etwas mehr nach hinten. Und dann habe ich viel mehr Pferd vor mir auf einmal. Und dadurch kann ich ihn, wenn ich dann die Beine benutze, ihn animieren, dass er eher nach oben springt, jetzt im Galopp zum Beispiel. Als wenn ich einen Tacken zu weit vorgehe, dann fängt er an vorne abzutauchen. Und das mag der Spanier ja gar nicht, weil seine ganze Masse ist ja vorne. Und wenn du anfängst, die in den Boden zu reiten, habe ich immer das Gefühl, er kommt da nicht raus und dann wird er noch schwerer auf der Hand. Ja? Und wenn du dann rangehst, dann verkriechen sie sich, aber sie kommen nicht hoch.
So wie der Riss kommt nicht hoch.
Genau. Ding, ne? Ja. Und wenn ich diese Sitzposition einnehme und die Hände höher führe, Ellbogen mehr angewinkelt, die Beine mehr benutze, um ihn wirklich in der Schulter hochzuziehen, ne? Also nicht im Rücken wie beim Westernpferd, mehr vorne eher, ne? Dann auf einmal fängt er an, nach vorne oben zu galoppieren. Hast du das Gefühl, der galoppiert auf einmal bergauf. Und das ist so, das merke ich, das ist die schönste Balance für ihn auch, weil er sonst mit seiner Masse immer in diesen Boden rennt.
Also hochhalten, dass der wieder dir entgegenkommt gefühlt und deswegen richtest du dich mal auf und die klassischen Reiter sagen dann übers Kreuz auf, ne? Die machen so einen geraden Rücken und sitzen so wirklich aufrecht, ne? Und, aber was du gerade gesagt hast, fand ich interessant, habe ich dann nie drüber nachgedacht. Du meinst ja, dass die vorne sonst vorne draufhängen, weil natürlich der Spanier zum Quarter weniger Hinterhand hat. Das meinst du wahrscheinlich vom Verhältnis, ne? Schulter zu Hinterhand, ne?
Ja.
Aber eigentlich hat ja der Spanier mehr bergauf als der Quarter, wenn der Kopf oben ist.
Genau.
Wenn der Kopf unten ist, wahrscheinlich auch.
Aber von Natur aus sind sie faul. Und das kostet sie mehr Kraft, so zu laufen, als wenn sie sich vorne fallen lassen.
Also vor dir halten, ich verstehe. Ja. Okay, du sagst wahrscheinlich faul, weil du viele Cowhouse-Training-Pferde hast, die sind ja nicht so faul. Ich habe ja auch Pleasure-All-Around-Pferde, deswegen, da ist der Spanier noch sehr flott gegen.
Ja, ich sag mal, Frauen wie alle Pferde. Also wenn du ihnen die Option gibst, A oder B, und A ist angenehmer, dann machen sie halt A. Aber insgesamt, ja, wieder jedes Pferd ist anders, der eine ist so, wir haben auch feurige Spanier, alles gibt's. Aber dieses sich aufrichten und selber da oben halten, wenn du ihnen jetzt nicht irgendwie die Tür da schön breit aufmachst, dann fangen sie an, wieder vorne ein bisschen tief zu laufen.
Ja, interessant. Das ist halt der große Unterschied. Obwohl ich schon toll finde, wie in Spanier, deswegen fühlt man sich mit dem Bocken, fand ich lustig. Ich hatte ja auch mal einen Jungen und ich hatte nie gebockt oder so. Aber selbst wenn ich mal erschrocken hat, der ist ja immer vor dir. Der hat immer den Kopf ein bisschen oben und ist dann wie so eine Welle reiten. Und die Quarter, die klappen zum Teil wie so ein Klappmesser zusammen und dann liegst du sofort im Dreck.
Einmal siehst du kein Pferd
wie
mehr.
Wie so Katzen, ne?
Nur noch Sand.
Genau. Also das ist so ein Spanier wirklich wie eine Welle reiten. Das ist schon richtig schön. Und mein Vater ist so lustig, der macht ja viel Spanier mittlerweile und der beschwert sich immer, wie unbequem unsere Quarter sind, weil er nur noch Spanier reitet. Ich finde schon, dass Spanier oft ein bisschen weicher gefesselt sind und ein bisschen bequemer sind, ne?
Ja, dieser eben, das war auch so ein Kriterium bei der Zucht der Spanier, da haben wir es wieder, diese Gangart, also wie weich sie gehen und hin und her, ne? Das war schon immer ein wichtiger Punkt.
Komfortables Reiten.
Genau, ja. Das war ja beim Quarter jetzt nicht unbedingt wichtig, der musste halt funktionieren. Wenn er seine Sache gut gemacht hat, dann ist er halt mal ein bisschen härter gelaufen oder nicht. Das war jetzt nicht vorderrangig, also nicht bei der, sag ich mal, mit den Arbeitsreitweisen verbundenen Westernreiten.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, also haben wir schon ein bisschen die Unterschiede, die verschiedenen Pferde. Und dann ist natürlich ein großes neues Thema, wo ich auch schon ein paar Podcasts zu hatte und noch mehr machen werde und was mich selber brennend interessiert. Working Equitation. Da kommt ja eigentlich alles ein bisschen zusammen, oder?
Ja, also ich muss sagen, es ist ja eine relativ neue Reitweise. Ich weiß nicht, 10 Jahre, 50, ich weiß es nicht genau. Aber sagen wir, seit ein paar Jahren merkt man, die kommen immer mehr. Du siehst immer mehr Turniere, immer mehr Sachen in der Szene passieren rund um Working Equitation. Und die haben verdammt nochmal etwas richtig gemacht in meinen Augen. Sie diskriminieren keine Reitweise. Sie nehmen jede Reitweise an und sagen, ja klar, kannst auch mitmachen, gerne, bist herzlich willkommen. Kannst in den verschiedenen Klassen immer Spaß haben, kannst Erfolg haben, du hast endlose Optionen, um eben Teil davon zu sein. Sie grenzen nicht aus. Da sehe ich andere Reitdisziplinen sehr... Ja, schwierig, weil sie da schon so ein Gefühl vermitteln, ja, entweder bist du sehr gut oder das, oder verfolgst die Regeln sehr genau, oder musst den Hut tragen, ne, gibt's hier beim Western oder das, oder gerade wenn du so in die traditionelle Reitweise Western gehst, das ist auch sehr, finde ich so, ja, ist so dogmatisch und ein bisschen anstrengend, da irgendwie Verbindung mitzukriegen. Ne? Also die sind dann so ein bisschen ausgrenzend, was ich schade finde, weil es auch eine super Reitweise ist. Und das macht Working Equitation wirklich vorbildlich. Sie öffnen die Türen für jeden Reiter, egal woher du kommst.
Ja, und kannst du auch mit jedem Pferd machen, genau. Am Anfang, ne? Auf einem niedrigen Level. Ne?
Ja, und darum geht's. Weil, okay, wie jeder Sport, aber wenn du Fahrrad fährst, du kannst anfangen mit irgendeiner Krücke und wenn du dann Tour de France fahren willst, dann brauchst du halt das High-End-Fahrer. Ja. Das gleiche kannst du bei Working Equitation auch. Du kannst mit jedem Pferd anfangen. Wenn du nachher natürlich ganz oben mitreiten willst, ja, dann musst du das Pferd natürlich dementsprechend auch aussuchen. Aber ideal.
Ist ja immer ein Leistungssport am Ende so, ne? Dass du dann wirklich spezialisiert sein musst. Da muss ich aber auch ein bisschen die Lanze fürs Western brechen. Gerade in unserer EWU und LK 4 und 5, da darfst du auch noch mit Klassik-Sattel reiten. Da kannst du mit deinem Haflinger an Trail reiten. Ja. Also um so reinzuschnuppern, ne, ist das auch wirklich am Anfang mit jeder Art von Pferd möglich. Und ja, also Working Equitation reizt mich total, weil ich auch gern an Rindern reite. Arbeitet ihr hier auch mit Rindern, oder?
Teils, ja.
Habt ihr welche zwischendurch?
Ja, eben, genau. Wir holen dann immer welche und so,
cool.
Je nachdem.
Und das macht dir wahrscheinlich auch Spaß?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist schon etwas, was mich am meisten fasziniert. Weil du ja dann zwei Lebewesen hast und dann auf einmal den Fokus für dein Pferd ja gar nicht mehr so hundertprozentig hast, dann musst du einfach übers Gefühl reiten. Und bist dann ihr beide seid dann quasi fokussiert auf dieses andere Lebewesen. Habt eine gemeinsame Aufgabe. Sehr spannend.
Ja, und vor allem auch die Energie, die das Pferd bereitstellt.
Ja.
Freiwillig. Ne?
Ja.
Also es ist ja auch, ich bin ja früher auch ein bisschen Training geritten, mache ich nicht mehr, aber habe ich früher ein bisschen gemacht, da kommt ja der Rollback ganz anders an dem Rennen, weil es eine Sinnhaftigkeit für das Pferd hat.
Genau.
Ne? Und das ist ja, also ich bin Team Penning geritten und Cowhouse und alles, das ist ja wie ich habe noch nie mal einen Drogen genommen, aber so stelle ich es mir vor, ne? Da bist du ja sky high, wenn du aus dem Ring kommst. Ne? Mhm. Also das macht mir und dem Pferd so eine Freude, wenn das richtige Pferd hat, natürlich.
Ja.
Und das ist wirklich toll, diese Energie zu spüren im positiven Sinne. Und das finde ich jetzt auch ein großes Thema, ich glaube auch wieder reitweise übergreifend, das ist so ein ganz schmaler Grad zwischen positivem Spannungsbogen und negativem Spannungsbogen beim Pferd ist. Ne? Das hat ja viel mit Körperspannung im positiven wie im negativen zu tun. Du brauchst ja das Pferd angespannt, damit es fleißig antritt.
Ja.
Und da sind wir auch wieder bei Vertrauen und Respekt, dieser ganz schmale Grad, das Pferd zu motivieren, finde ich, hast du vorhin so schön gesagt.
Ja.
Ne? Da, die erste Frage, die ich gestellt habe, hat schon deine Trainingsphilosophie gezeigt. Aber wie motivierst du deine Pferde? Wie lobst du deine Pferde? Was hast du da für ein System? Oder wie würdest du es simpel erklären?
Ja, nochmal zurück kurz zu der Sache Working Intention. Das muss ich wirklich auch nochmal gerne sagen, dass diese Sinnhaftigkeit auch im Kern meines Reitens oder Verstehen vom Reiten oder das, was ich auch den Leuten vermitteln möchte, dass da Aufgaben sind zu lösen. Es muss gar kein Rind sein. Eben Working Irritation ist ja basierend auf verschiedenen Aufgaben. Ich finde das so toll und so schön, dass man dem Pferd da eine Aufgabe gibt, weil das Pferd auf einmal versteht, warum muss ich hier stoppen, warum muss ich hier angaloppieren, warum hier rechts, links. Ne? Und das Ganze verliert ja total den Sinn, wenn du jetzt einfach nur in der Bahn rumguckst, da Stunde um Stunde. Hm. Und das merkst du brutal. Und wie du sagst, eben am Rind. Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Am Rind kommt eine Energie im Pferd zu scheinen, die du vorher nie erlebt hast. Ne? Auf einmal haut er die Stopp rein, wendet um sein Leben, weil er denkt, ja geil, ne? Wir haben Spaß zusammen. Ja, das sollte auf jeden Fall das große Ziel sein, meines Erachtens für jeden Reiter, dass er den Sinn nicht vergisst, sein Pferd zu übermitteln. Den Sinn, warum sind wir hier zusammen? Was machen wir hier auf diesen Kugel auf diesem Planeten zusammen. Warum sind wir hier zusammen gewürfelt in dieser Situation? Und du weißt, warum du da oben sitzt, aber er weiß es nicht. Mhm. Ja? Er hat gar keine Ahnung. Wir vergessen immer, dass sie ja keinen Schimmer haben, warum wir jeden Tag auf sie draufsteigen. Aber wenn du in den Seele übermitteln kannst, dann solltest du das auch wirklich tun, finde ich.
Mhm.
Naja, gut. Die andere Frage war,
warum Motivation. Wie motivierst du Pferde oder wie lobst du sie?
Na, ich kann das über den für mich so, es gibt so einen Lernkreislauf, sage ich meinen Schülern immer. Und der Lernkreislauf startet bei mir immer in der Ruhephase. Das kann stehen sein, Schritt, Trab, Galopp. Ich fordere nichts. Ich bin einfach drauf, das Pferd bewegt sich oder steht. So, dann kommt eine Anforderung. Die bleibt bestehen, bis das Pferd das Verhalten verändert. Positiv. Also es passt sich der neuen Situation an, was auch immer. Biegung, Stellung, Versammlung, Richtungswechsel. Und in dem Moment kommt die Belohnung und dann wieder Ruhephase.
Mhm. Also wie sieht die Belohnung dann aus?
Die Belohnung ist bei mir einfach kurz streicheln. Oder wenn ich natürlich in gewissen dynamischen Situationen bin, benutze ich meine Stimme.
Mhm.
Aber ich finde den physischen Kontakt und nicht klopfen, sondern wirklich streicheln. Ich will nicht sagen, ich habe darüber ein Studium gemacht, so, aber ich habe es wirklich gemerkt, hinsichtlich immer wieder getestet, das, was die Pferde am besten annehmen, meines Erachtens, ist wirklich, wenn man ziemlich fest sie streiche, also fest heißt, dass man dann wirklich so ein bisschen die Muskeln ein bisschen durchmassiert und das nehmen sie sofort an und merkst, dann haben sie ja auch erst verstanden, dass es positiv war.
Mhm.
Wenn ich dir ein paar Mal auf den Rücken klopfe, selbst unter Menschen ist das nicht immer sehr positiv.
Mhm.
Und wenn du dein Pferd einfach nur klopfst, naja, er lernt natürlich schon über die Wiederholung irgendwann, dass das irgendwas nicht Schlechtes sein kann, aber ich will ihm noch ein positives Gefühl geben, ich will ihm noch zeigen, hey, danke dir, gut gemacht. Das war jetzt sehr gut.
Mhm.
Und das kann ich ja nur über ein Gefühl, was ich in ihm wecke.
Mhm.
Und da finde ich das Beste wirklich, wenn man das Streicheln einsetzt. Und auch wirklich so fest, dass man ihn so ein bisschen mit den Fingern krault, ne? Dass er dann merkt, ah ja, okay, oh ja, das ist angenehm. Jeder mag es, wenn man ihn krault. So auch Pferde.
Ja, finde ich super interessant, weil ich sage, ich habe immer gesagt, ich arbeite da, ich verändere mich gerade auch und denke über viele Sachen nach. Ich finde, beim Training direkt ist Lob langer Zügel oder durchbrennen. Ich galopp, das Pferd durchstellt durchs Genick und es gibt nach, dann gebe ich ihm Zügel lang und sage dem Pferd, das war gut. Ne? Aber, und meine Schwester macht gerade eine Hundetrainerausbildung, wir nehmen ja dann Druck weg im Endeffekt als positives Feedback, aber die Hundetrainer und so, die verstärken positiv noch mehr.
Ja.
Das heißt, die klopfen, die sagen gut, die geben Leckerli und das fehlt bei uns im Pferdetraining so ein bisschen. Deswegen fand ich das interessant, dass du jetzt gesagt hast, ich fange jetzt an gut zu sagen oder so, weil wir als Westernreiter dürfen im Sport nicht loben, wir dürfen das Pferd nicht berühren. Was eigentlich schade ist.
Ja,
weil es wäre schön, dass wir dem gerade ein Jungpferd, was so ein bisschen Angst hat und fest wird, der hilft ja, wenn du die mal am Hals berührst, dass die mal kurz so mental bei dir sind und nicht vor dieser Ecke Angst haben. Ne? Und das finde ich total interessant, dass dieses loben in Form von Druck wegnehmen und dem Pferd signalisieren, dass das war richtig, ist gut, aber auch wirklich ein positives Gadget zuzutun, ohne Leckerli reinzustecken.
Genau, Leckerli bin ich jetzt auch nicht so Fan von, gerade wenn ich reite. Vom Boden kann man es hier und da bei gewissen Stresssituationen vielleicht nutzen, aber beim Reiten finde ich es, ich persönlich jetzt nicht wirklich vorteilhaft, weil du unterbrichst wirklich den, dann unterbrichst du den kompletten Lernprozess eher. Das Pferd ist nur noch fokussiert auf deine Hand, die dann irgendwann dieses Leckerli nach vorne schiebt. Mhm. Das ist zu viel Ablenkung, finde ich. Mhm. Zu viel Reiz dann auch. Und er wird sauer, wenn er es nicht kriegt. Also du kannst auch schnell ins Negative kommen.
Mhm, genau. Ich habe das jetzt das erste Mal praktiziert mit Leckerli vom Sattel aus, weil ich auch noch nie gemacht habe, bei einer Stute, die Panik bei Kühen hatte. Mhm. Weil die so hörenlos wurde, um die so mental, die hat am Anfang auch nicht gefressen. Die hatte so eine Angst, aber damit die rauskommt aus diesem Strudel, die war so, die ist rückwärts, seitwärts, die ist überall mit mir hingerannt, weil die so im Stress war. Und ich habe mir gedacht, wie kriege ich das Fett, dass es auf mich hört? Und da musste ich ja ein paar Mal, die hat am Anfang ganz Leckerlis gefressen. Deswegen Leckerli bin ich auch von oben eigentlich kein Fan, hast du recht. Aber ich fand es interessant, dass du diese positive Bestärkung wirklich aktiv benutzt. Und ja, sehr interessant. Also, weil das ist ja, es ist ja die Kunst, ein Pferd zu motivieren, seinen Job zu machen.
Genau.
Ne? Ich sage ja auch immer, ich muss die Spülmaschine ausräumen, wo ich keine Lust habe. Natürlich werden die lieber auf der Weide mit ihren Freunden. Mhm. Aber wenn die im System sind, dass sie ihren Job gut machen, und es gibt ja auch Pferde, die haben sehr viel Freude an der Arbeit, gibt es ja auch wieder verschiedene Typen. Ne?
Ja,
also Pferd, ich mache Dienst nach Vorschrift, und es gibt das ADHS-Pferdchen, was richtig Bock hat, ne? Die man erstmal bremsen muss, weil die schon 10 Sachen anbieten, anstatt zu warten. Ne?
Ja.
Und finde ich total interessant, diese Strukturen immer, und auch zu hören, wie man das in Worte fasst, diesen Kreislauf, fand ich sehr interessant. Ja, sehr schön.
Ja, Thema Loben, ja, schwierig. Aber die meisten versuchen das eben so zu kompensieren, indem sie nicht geschlagen ist genug gelobt. Ne?
Genau, sehr also nicht überspitzt, strafen ist genug belohnt.
Sehr überspitzt gesagt, natürlich.
Ja, natürlich.
Und eben und dieses Klopfen finde ich, wie gesagt, ich habe die besten Erfahrungen und ich habe da wirklich immer penibel darauf geachtet, was mache ich, wie reagiert das Pferd, wie schnell nimmt das Training an. Mich da wirklich tagelang oder immer wieder mit dem Thema auseinandergesetzt, weil, mein Gott, es entscheidet maßgeblich darüber, wie schnell ich mein Training mit ihm zusammen absolvieren kann und wie motiviert und freudig er auf mich reagiert, wenn das Training wieder losgeht. Mhm. Wenn die Anforderung kommt und er verbindet sie immer direkt damit, dass danach noch eine kommt und wieder eine Anforderung und wir nie dieses Belohn und Ruhe dazwischen haben, gerät er in Stress. Mhm. Schon ab der ersten Sekunde, wo ich anfange, nur zu stellen, oder weiß er ja, scheiße, jetzt kommt das Programm abgespielt. Mhm. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man zwischen jedem Training oder zwischen jeder Übung oder Anforderung, würde ich gar sagen, nicht mal eine Übung, Anforderung, die ich stelle, wenn er sie gut macht, also wenn du im Aufbau eines Jungpferdes bist und er fängt an, die Sachen akzeptieren und zu lernen. Beim ausgebildeten Pferd mache ich das jetzt nicht bei jeder Handbewegung. Aber gerade beim Jungpferd mache ich fast bei jeder Handbewegung, die ich fordere, Bein, sagt, gut gemacht, gut, gut. Und dann kapiert er, ah ja. Das wenn ich mitmachte, dann entspannt sich immer alles kurz. Es reicht eine Sekunde, zwei, kurz Entspannung, zack, komm, gut, weiter geht's. Und dann merkt, jedes Mal, wenn ich mitmache, entspannt sich. Wenn ich nicht mitmache, bleibt er so lange beharrlich, bis ich es mache.
Ja, aber auch nicht gleich den Druck erhöhen, das machen ja leider auch viele falsch.
Beharrlich,
ne? Genau. Einfach wiederholen, ruhig bleiben.
Ja.
Und ich finde es auch schön, dass man kann ja auch Pausen, wie du vorhin gesagt hast, in den Gangarten machen. Man kann ja auch mal am langen Zügel eine Runde galoppieren. Mhm. Das ist ja auch eine Pause. Man muss ja nicht immer stehen oder so. Man kann ja am Trab auch mal die Zügel wegwerfen, eine Runde leicht haben. Ist ja dann auch eine Form von Pause. Ne?
Genau.
Also das ist wirklich, und das finde ich ganz viel, und appelliere ich an alle Reiter, man braucht als Reiter eine Struktur. Ich sage aber, du musst wissen, was du die nächsten 5 Minuten machst. Dann kannst du ja eine große Pause machen, dir was Neues überlegen. Aber man sieht leider viel bei Reitern, dass sie aufs Pferd reagieren, anstatt zu agieren. Ne?
Genau.
Bei Profis natürlich nicht. Aber viele vergessen eigentlich, warum sie gerade in die Beute gegangen sind, weil das Pferd irgendwas falsch gemacht hat und sie dann da draußen einen riesen Fass aufmachen. Ne? Also diesen roten Faden im Training zu haben. Und deswegen ist doch Bücher lesen und Podcast hören und weiteres wirklich wichtig, um sich selber zu strukturieren, damit man das dem Pferd erklären kann.
Ja, und wie du sagst, man lernt immer jeden Tag was Neues. Auch ich wirklich versuche, so viel wie möglich andere Strukturen, andere Herangehensweisen zu sehen, zu analysieren, zu verinnerlichen in der Hinsicht, dass ich das für mich so hinterfrage, ob das in mein Trainingskonzept passt. Und das ist halt auch so, man muss natürlich den Weg finden, der einem liegt, weil jeder Mensch ist anders strukturiert, hat ein anderes Energielevel, das er mitbringt in die Situation, andere Körpergefühl, alles verändert sich. Das heißt, wenn es bei dir funktioniert, kann es sein, dass es bei mir gar nicht funktioniert und umgekehrt. Und deswegen ist beides nicht falsch. Aber man muss halt wirklich auch sehr darauf achten, dass man nicht stupide irgendein System hinterher rennt, was einem vielleicht gar nicht den Weg bereitet, den man bräuchte für seine eigene körperliche Verfassung, energetische Motivation, all diese Sachen, finde ich, spielen so eine große Rolle, um deinen eigenen Weg zu finden. Du musst dir treu bleiben. Wenn du so und so bist und so ein Energielevel hast und so eine emotionale Struktur, musst du auch den Weg finden, der das so abdeckt oder unterstützt, dass du dann auch deinem Pferd weiterhin gerecht werden kannst und auch der neuen Situation gewachsen bist, die dann entstehen.
Und es muss natürlich auch zum Pferd passen. Ne? Es gibt ja wirklich Menschen und Pferde, die sehr gut zusammenpassen, das sich ergänzen. Oder auch eben nicht. Und auch da, finde ich, ist es in Ordnung, irgendwann zu sagen, das Pferd wird bei mir nicht glücklich. Ja. Und dann der Appell an die Person, nehmt euch den Reitlehrer eures Vertrauens, den Trainer eures Vertrauens und lasst euch helfen, das richtige Pferd zu finden. Ne?
Ja.
Weil das ist, hängt extrem zusammen, ob es klappt oder nicht.
Ja, da ist das, das musste, glaube ich, jeder Reiter mal lernen. Da muss man sein Ego einfach mal zurückstecken. Mhm. Es wird immer die Situation kommen, da kommt bist du an einem Pferd und du sagst irgendwie, nee. Und dann kommt ein anderer, setzt sich drauf und die harmonieren und du musst es dir eingestehen, okay, ich habe es nicht hingekriegt. Mhm. Ne, warum auch immer, ja, nee. Mhm. Und das ist nicht schlimm, sondern es ist einfach nur ein guter Indiz dafür, um zu lernen, was liegt mir, was für eine Art Pferd liegt mir, wie komme ich besser mit welchen Situationen klar. Mhm. Und ja, das finde ich auch einen interessanten Lernprozess. Mhm. Bloß kein Ego immer vorweg schicken. Die Erfolge kommen, wenn du wirklich, glaube ich, dir selber treu bist bei dem, was du tust. Und naja, Ehrgeiz gehört auch dazu, aber Ego nicht.
Was ist denn, was würdest du selber zu deinem Weg als Reitlehrer sagen? Weil es ist ja eine ganz andere Nummer, Pferde zu trainieren. Finde ich persönlich deutlich einfacher, wie Schüler zu trainieren. Also Reitschüler, ich gebe viel Kurse, ich gebe Unterricht, ich werde immer besser. Aber es ist natürlich für einen Reiter, der viel intuitiv macht, wir haben das alle von Kind auf gelernt, wir machen viel unbewusst. Ich finde es unheimlich, Prozess, sich selber zu reflektieren und dann die Hilfen bildlich zu erklären und dann auch zu gucken, wo fange ich an beim Schüler. Wir sehen natürlich 20 Sachen, die wir verbessern könnten.
Ja.
Aber wo würdest du sagen, als Reitlehrer, wie ist da dein Werdegang? Was hast du da gelernt von den Menschen oder was lernst du jeden Tag? Also was ist für dich da die Kunst, ein guter Reitlehrer zu sein?
Also ja, für mich war das ja über Jahre das, was ich jeden Tag gemacht habe. Also hier kommen ja Gott sei Dank schon viele Reiter zum Training, ne, Urlaub. Und ja, dadurch bist du in irgendeiner Form auch gezwungen, mit jedem dieser Menschen irgendwie klarzukommen, ihnen zu helfen, eine Struktur zu finden, wo du auch viele Menschen mit erreichst oder die sie verstehen, dass sie das umsetzen können. Und ich glaube, das macht auch für mich auf jeden Fall einen guten Reitlehrer aus, dass er ein System hat, was leicht verständlich ist, er es gut übermitteln kann, wo beide gut verstehen. Das ist für mich auch ein sehr großer Knackpunkt. Das Pferd und der Reiter. Also es bringt nichts, wenn dein System super gut ist, der Reiter es nicht umsetzen kann oder eben das Pferd es nicht versteht. Dann bist du eigentlich auch in einer Sackgasse. Und du musst dich einfach immer wieder, das Wichtigste für mich ist die Energie zwischen diesen beiden Wesen. Dass du die siehst und erstmal daran arbeitest, dass die in Einklang kommen. Ich bin nicht esoterisch oder gar nicht, sondern es geht mehr darum, dass der eine nicht voll geladen ist, der andere total apathisch oder der eine auf den anderen gar nicht achtet, jeder in seiner Welt ist. Da ist, finde ich, immer das Wichtigste, dass man erstmal meistens den Menschen natürlich erdet, ihn bewusst macht, dass er eigentlich nichts falsch machen kann, dass er einfach mal sich auf die Situation einlassen soll, den Kopf ein bisschen abschalten, ein bisschen mehr fühlen, ein bisschen mehr seine Atmung kontrollieren, ne? Die hören auf zu atmen und dann baut sich so ein Stress auf. Das würde ich so mal sagen, sind die ersten wichtigen Schritte. Und dann auf einmal, wenn du merkst, die beiden harmonieren und dann besser ist, viele leichte Aufgaben, wo du viel belohnen kannst beide, als wenn du jetzt denkst, oh ja, ich muss denen zeigen, dass ich der geilste Reitlehrer bin, komm, wir galoppieren erstmal eine Runde. Ne? Ja, dann geht's los. Hast du es schon verkackt. Und ja, das würde ich sagen, ist für mich auf jeden Fall das Wichtigste. Den Einklang zu finden, kleine Schritte zu machen, dass die auch schnelle Erfolge haben und auch merken und verstehen, was ist denn der Sinn, was labert der denn da? Ne? Wenn du die ganze Zeit laberst und die haben keine Erfolge, dann verstehen sie dich auch nicht und sind auch frustriert. Aber wenn du leichte Sachen erstmal machen lässt und die er gut erklärst und auch ihnen wirklich immer erklärst, ich probiere mal zu erklären, was ich strukturiere mein Training immer auf drei Sachen, also die Umsetzung Sitz, Bein, Hand. Und ich erkläre ihnen immer, was jedes Element gerade macht. Die arbeiten zwar miteinander, aber jedes andere hat eine andere Aufgabe. Und wenn die das erstmal verstehen und dann lässt du sie erstmal nur ein Element ein bisschen üben, dann das andere, dann kombinierst du ein paar Aufgaben. Und dann schnallen die eigentlich recht schnell, was sie da oben machen und was jedes Element eigentlich für eine Aufgabe hat und wie sie die dann wieder zusammenführen können. Mhm. Vielleicht galoppieren sie dann nicht nach 3 Stunden, aber das, was sie können, haben sie verstanden und können es mitnehmen und umsetzen zu Hause. Mhm. Das finde ich wichtig.
Mhm. Jetzt noch so ein bisschen an Schubladen gedacht. Mhm. Was würdest du sagen, gibt es für verschiedene Reitertypen? Gerade so Energielevel. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich bin auch das Gegenteil von esoterisch, aber gerade Pferde sind ja hochempathisch und merken ja auch ein Erdbeben einen halben Tag vorher. Ja. Das hat ja unheimlich viel mit Körperspannung zu tun. Ne? Und in echt, finde ich, kann man ja von verschiedenen Pferdetypen reden und von verschiedenen Menschentypen. Und du wirst dir ja deine Gedanken machen, wenn hier Gäste kommen, sich vorstellen, welches Pferd gebe ich denen? Wo unterscheidest du da, wer welches Pferd kriegt? So in groben Schubladen. Kannst du das so irgendwie in Worte fassen?
Ja, es gibt die zwei Sachen, die eben nicht kombinieren soll. Das ist natürlich ein Pferd, was extrem lebendig ist, mit einem Reiter, der extrem lebendig ist. Also das ist natürlich eine Kombi, die meistens nach hinten losgeht. Ich probiere es eigentlich eher erstmal Gegensätze zu kombinieren, weil der eine muss ja den anderen quasi ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Ja, und dann finden sie sich meistens auch in der Mitte. Mhm. Wenn du es Schritt für Schritt machst und, denke ich, gut aufbaust, dann klappt das auch. Aber wenn du jetzt einen Reiter, der extrem nervös ist und schon so klemmig und Angst hat, auf ein Pferd sitzt, was auch nervös ist, nur darauf wartet, loszurennen, ja, dann kann man sich ja vorstellen, was los ist. Mhm. Und im gleichen Zuge, wenn du einen Reiter, wo du schon merkst, okay, der ist ziemlich ruhig, der Kollege, ne? Der Mensch ist eher introvertiert, schüchtern, zurückhaltend, ist nicht schlimm. Aber wenn du dem ein Pferd gibst, was auch sehr ruhig ist, eigentlich ein totaler Energiesparer ist. Mhm. Die zwei werden einfach nur frustriert aneinander vorbei stehen. Mhm.
Okay, aber das ist ja das Schöne, dass du so viele Pferde hier hast und dann wirklich gezielt.
Ja, das kriegt man immer irgendwie hin. Mhm. Und im schlimmsten Fall wechselt man. Machst du mal eine Stunde mit dem, ja, ein bisschen so, ja, okay, nimm mal ein anderes Pferd. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm.
Das ist ja das Schöne, dass es die Option gibt. Und ich finde, da lernt man ja auch viel, Menschen einzuschätzen. Und es geht ja darum, also ich bin ja auch Sportreiter, aber mir geht es nicht um Erfolge im Sinne von Schleifen und Pokale, sondern mir geht es um die Entwicklung. Und das ist das Gleiche beim Reitunterricht. Wenn es ein bisschen besser geworden ist, ist es doch super für alle drei.
Genau, ja.
Und ich finde, da wird gerade in der sportlichen Welt und so immer von Grand Prix, S etc. gesprochen, aber Real World ist diese Mörder, die ich einmalopieren kann. Und das ist gut so, das ist schön. Also gerade wie Profitrainer, ich habe Leute im Kurs, die kommen und trauen sich aber kaum, sich vorzustellen, weil sie eine Freundin sind. Ich freue mich total. Wenn Leute lernen wollen, finde ich, ist mir egal, ob ich mit dem fliegenden Galoppwechsel über oder durchs Genick gehen und einmalopieren. Ich finde das toll, wenn man seinem Pferd helfen möchte. Im Endeffekt tun wir das. Wir helfen den Menschen, damit das Pferd sie besser versteht. Und wenn das Pferd sie gut versteht, hat das Pferd ein schöneres Leben.
Genau, das ist so das Ziel, was man verfolgen sollte, das stimmt.
Ja, ja. Dann noch eine Frage, was macht für dich ein gutes Pferd aus? Also sagen wir mal, du fährst für einen Kunden ein Pferd Probe reiten. Wenn du reitest das Probe, was muss das können? Oder wie muss sich das anfühlen, dass du sagst, das ist ein gutes Pferd?
Für mich oder für den Kunden dann im Endeffekt?
Also,
für mich?
Ja.
Wenn ich für mich Pferde Probe reite, mache ich ja auch. Ich kaufe ja immer wieder auch welche für den Schulbetrieb. Basierend auf dem, was wir hier machen, ist für mich das Wichtigste, dass ich ein Pferd habe, aber ich denke, es ist egal, was du machst, ich glaube, die Vorliebe hat jeder, der klar in der Birne ist. Was heißt das? Der soll nicht auf einmal unerwartet einen Stimmungswechsel haben. Das finde ich das Schlimmste. Ja, also Pferde, die unerwartet ihre Stimmung verändern und dann meistens eben nicht zum Positiven, zu viel Energie auf einmal freisetzen durch Losrennen, Wegrennen oder sauer werden oder bissig oder irgendwie so total apathisch sind, gibt's ja auch. All das sind Pferde, die ich meide. Mhm. Ja, weil das sind dann Probleme, mit denen hast du, wenn du Pech hast, ziemlich lange zu tun, wenn nicht gar für immer. Mhm. Und gerade für eine Reitschule, wenn das jetzt auf meinen Betrieb hier reduziert, brauchst du Pferde, die einfach voll im Gleichgewicht sind, so mit sich und der Welt, weil dann kannst du auf jeden draufsetzen, die sind dann auch nicht stinkig, wenn der mal einen Fehler macht, die machen dann mit und das macht für mich auf jeden Fall ein sehr gutes Pferd aus. Also gar nicht mal, wenn ich Pferde suche, suche ich jetzt nicht den, der alles kann, der Beste ist unter der Sonne, nee, sondern der entspannteste unter der Sonne.
Das also mental mich, stabil.
Ja, das ist für mich ein super Pferd. Mhm. Und die kriegst du auch alle verkauft. Du kannst den Supercrack da stehen haben, den nur 3 reiten können und dann, weiß ich nicht. Mhm. Dann hast du hier so welche rumstehen, die ja, da kannst du echt ohne Witz jeden draufschmeißen und raus und Galopp und direkt, wenn du willst, ne, mach mal nicht, aber direkt angaloppieren oder was auch immer. Pff, du weißt zu 100%, der bringt dir sicher nach Hause. Mhm. Das sind gute Pferde.
Ja, aber es sind auch oft Pferde, die entweder schon gut ausgebildet sind oder noch nicht versaut wurden. Das hört sich zwar arrogant an, aber viele Pferde sind vielleicht mental okay, aber haben so schlimme Erfahrungen gemacht, dass sie die erstmal nicht vergessen. Ne? Also,
Ja.
Und was würdest du, also wenn du ein Pferd vorbereitest, sagen wir mal, du gehst in Rente, du möchtest ein gutes Pferd für dich, mhm, du hast keinen Bock mehr, den ganzen Ausbildungsweg zu gehen, welche Manöver oder Lektion oder für ein Gefühl braucht das Pferd, damit du sagst, das ist ein gut gerittenes Pferd? Oder ein Pferd, nicht ausgebildet ist? Hast du da irgendwie besondere Manöver oder Lektionen, die du gerne reitest, wo du sagst, das fühlt sich gut an?
Das Wichtigste für mich wäre es, ist es auch heute bei meinem Training, dass ich all seine Körperteile unabhängig ansprechen kann und die reagieren ohne Gegendruck. Mhm. Es gibt verschiedene Aufgaben, die ich gerne reite, zum Beispiel Wolken rückwärts, mhm, das Schulter rausgehen, Hintern reinschieben, das gleiche vorwärts, Vorhandpirouetten. Und wenn ich das alles locker, einhändig, nur mit dem Bein und mit dem Gewicht reiten kann, dann weiß ich, okay, der Rest ist leicht. Mhm. Weil das so banal das ist, diese Aufgaben sind, fordern von denen so eine Durchlässigkeit, ein Mitdenken, ein Umsetzung von verschiedenen, du tust ja so viel gleichzeitig vorne, damit diese Elemente wirklich entstehen können. Und wenn er das alles verarbeiten kann und positiv mitmacht und dabei entspannt bleibt, ja, dann weißt du eigentlich, der Rest ist nicht mehr so, weil dann ist auch ein Galoppwechsel, denkt man immer so schwierig. Nee, wenn der vollkommen durchlässig ist, dann ist der auch nicht mehr so schwierig. Schwierig ist, dass er durchlässig ist. Das entscheidet dann auch über den Galoppwechsel. Zum Beispiel.
Lustig, dass du sagst, ich grinse gerade so, weil ich bin genauso rückwärts liegende Acht, einhändig, korrekt gestellt und gebogen, ist das Ende im positiven Sinne. Ein Pferd, was sich korrekt biegt beim Rückwärts geht, jeden Schritt gleich groß macht, den Kopf nicht hochreißt, den Rücken hergibt und sich um den inneren Schenkel biegt in der Rückwärtsrolle mit umstellen, zügelunabhängig, ist für mich auch, ich reite ja auch auf hohem Level und so, aber können bei unserem Hof nicht ganz so viele. Das können nur meine alten, austrainierten Pferde. Ne? Mhm. Und wie du sagst, wenn du jedes Körperteil an- und absteuern kannst, ne, bewegen, nicht bewegen, stabilisieren. Und das fand ich total interessant. Also ich finde, rückwärts ist auch so, da merkst du immer, ob der Rücken da ist oder nicht. Mhm. Ne? Und auch schon beim gerade rückwärts gehen. Einfach nur, ob das Pferd rückwärts geht oder ob du so die Hand ziehen musst. Ne?
Ja.
Also ein sehr schönes Beispiel. Ja, sehr schön. Dann noch eine andere Frage. Was macht für dich einen guten Reiter aus?
Ja, der sich auf sein Pferd einstellen kann. Also der sofort anfängt, sein Pferd zu lesen und basierend darauf Entscheidungen trifft und du direkt merkst, das Pferd zeigt kleine Veränderungen und der reagiert direkt drauf. Mhm. Für mich sind die schlimmsten Reiter, die einfach, wie vorher schon gesagt, diese Schablone nehmen und das aufs Pferd prügeln, mhm, bis er halt so läuft, wie diese Schablone es vorgibt. Mhm. Das macht für mich, auch wenn der vielleicht erfolgreicher ist, am Ende des Tages kann ja passieren, ne, durch die Kombination Pferd, ne, vielleicht hat der empathische Reiter ein schlechtes Pferd, einfach schlecht hinsichtlich, hat nicht so viele Begabung. Mhm. Und der andere hat das Glück, dass er ein super Pferd hat und dann ist er vielleicht erfolgreicher. Aber für mich wäre immer wichtiger oder interessanter, dem anderen Reiter zuzuschauen, wie er das macht, als den, der Schablonen aufs Pferd drückt und prügelt.
Also mit Gefühl.
Mit Empathie, mit, ja, Wechseln. Also diese Kommunikation. Wenn ich die sehe, finde ich immer geil. Ja. Das finde ich immer sehr spannend.
Ja. Gibt es irgendwelche reiterlichen Vorbilder, die du hast? Also wo du gern auf, im Internet reinschaltest oder so?
Ja, ich gucke mir viele so Trainer aus den USA immer wieder an, wenn die so Lehrvideos hochladen und so ein Kram. Finde ich immer total spannend, wie die Entwicklung da ist. Und da habe ich jetzt keinen speziellen Namen. Les Vogt, würde ich sagen, den gucke ich oft und gerne zu. Mhm. Und Bob Abila finde ich auch. Das sind so zwei, die ich immer wieder gerne schaue, wie die das machen.
Mhm. Ja, ist so ein bisschen die alten Garde, ja. Ja. Die sind nicht so modern wie viele junge Trainer, die, ja, gibt es noch nicht so viel. Ne?
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber auf jeden Fall sehe ich, wie sie, ja, die haben für mich auch einfach mehr zu bieten hinsichtlich, die sind ja jetzt nicht mehr voll im Trainingsport oder sonst oder Chaos aktiv, aber du kannst von denen einfach sehen, wie die mit einer so unglaublichen Leichtigkeit ihre Pferde auf so hohem Niveau trainieren, mhm, wo einfach kein Druck ist, kein Zwang, das finde ich faszinierend. Mhm. Vielleicht sind sie deswegen auch nicht mehr auf dem höchsten Niveau, turniermäßig, aber irrelevant. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, was die haben, sozusagen, ne, was die eigentlich, wie entspannt die oben sitzen, locker, im Einklang mit dem Pferd, was sie dadurch noch erreichen, mhm, das ist nicht zu top. Mhm.
Mhm. Ja, sehr schön. Dann eine große Abschlussfrage, eine, also erstmal die kleine. Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
Ich wäre gerne ein Wildpferd, in Doñana oder so, oder...
Doñana ist ein großes Naturschutzgebiet.
Ja, oder Rocky Mountains da irgendwo. Auf jeden Fall wäre ich gerne Wildpferd.
Also mit deiner Herde?
Ja, also wenn, ich glaube, unsere Pferde, wenn die Wahl hätten.
Ja, aber die leben ja schon sehr schön hier. Kommen ja auch, ja, alle raus, stehen in Gruppen.
Das ist ja auch das Wichtigste, dass wir da schauen, dass es denen gut geht. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Naja, du hast halt natürlich auch das Manko, dass nicht hier jeden Tag einer vorbeikommt mit Futter, ne? Deswegen, eine willst du, das andere musst du. Ja, aber ja. Ich glaube, ich wäre lieber das Wildpferd.
Ja, alles Vor- und Nachteile. Sehr schön. Dann, was bedeutet für dich Horsemanship? Das ist ja ein ganz großer Begriff, reitweisenübergreifend. Was macht für dich einen guten Horseman aus?
Ähnlich wie mit einem Reiter. Also es ist der, der es versteht, das Pferd da abzuholen, wo es gerade ist und auch direkt eine Kommunikation mit diesem Tier aufbauen kann. Und eben nicht der, der über Gimmicks das Pferd dazu bringt, etwas zu tun, sondern der, der schafft dem Pferd ein Gefühl von, ah ja, okay, hier bin ich zu Hause, hier ist jemand, der mich versteht. Und jeder, der das schon mal geschafft hat, merkt eigentlich, wie dankbar Pferde dafür sind, wenn man sie auf einmal versteht. Wenn sie nicht das Gefühl haben, man lebt in zwei Welten, sondern du musst halt in seine Welt eintauchen. Er wird nie in deine eintauchen. Und dann auf einmal merkst du, wie er viel mehr auf dich achtet und dich wahrnimmt, weil er auf einmal merkt, ja okay, der kommuniziert ja wirklich mit mir. Also der geht ja auch, kommunizieren verstehen die Menschen meines Erachtens halt immer nur one way. Ich sag dem Pferd was, ja, und scheißegal, du machst. Aber wenn die Pferde merken, dass auch das, was sie zurücksenden, sofort umgesetzt wird und dadurch eine andere Nachricht wieder zurückkommt, dann verändert sich, finde ich, auf eine sehr schöne Art und Weise die Kommunikation zwischen den beiden Lebewesen. Mhm. Und das macht für mich einen guten Horseman aus.
Ja, sehr schön. Und jetzt noch die Abschlussfrage aus dem ersten Teil. Wie würdest du denn dem kleinen Raffi sagen, oder was würdest du ihm sagen, dass du heute geworden bist? Da war die Frage, was du werden wolltest.
Mhm. Ja, was würde ich ihm sagen? Auf jeden Fall etwas, was du nicht erwartet hättest. Als kleiner Raffi wollte ich ja mit Pferden nicht und so und kamerascheu und überhaupt hatte ich den Sinn des Lebens für mich überhaupt noch nicht erkannt und war alles sehr planlos und sehr teilweise auch beängstigend, ne? So als junger Mensch, als Kind, was so die Zukunft bringt. Und ich hätte nie gedacht, dass es so wäre, so intensiv und so, auch so schön und auch so vielseitig. Das kann man sich, glaube ich, als Kind gar nicht vorstellen.
Mhm. Würdest du rückwirkend irgendwas anders machen?
Eigentlich nicht, weil es hat mich zu dem Punkt hier gebracht, wo ich heute bin und ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich freue mich. Es geht immer besser, aber das ist ja die Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Das hat nichts mit einer Entscheidung in der Vergangenheit zu tun. Jeden Tag habe ich die Chance, es nochmal besser zu machen.
Okay. Gut, wunderbar. Ich würde sagen, das war das perfekte Abschlusswort. Vielen Dank.
Ja, danke dir, dass du gekommen bist und bis bald.
Ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.